Yeah, guten Abend. Ist ja irgendwie unhöflich geworden in den 2 Wochen, wo wir uns nicht gesehen haben. Juppi, wolltest du noch mal eben das erzählen, was du heute Morgen erlebt hast? Also ich fand das gerade echt super. Also das war ja mal ein richtig schöner Zeugnisteil. Also ich meine, wir haben immer schöne Zeugnisteile, aber ich freue mich, wenn da so coole Wunder passieren.
Also ich habe heute Morgen, als ich um 7 aus dem Bette krabbelte, aus dem Fenster geguckt, vorrangig, um zu gucken, wie viel Grad ist es denn und ist es nass oder trocken, und sehe dort 5 Elstern, die einen am Vortag oder davor irgendwann einen totgefahrenen Frosch essen. Und also es geht weniger um den Frosch, als eher darum, dass die Elstern 5 Stück friedlich um diesen Frosch herum sitzen, was Elstern sonst nie tun, weil... Also es gibt zwar diese Redensart, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus, aber das stimmt nicht. Weil die hacken sich gegenseitig, damit sie alle das selber für sich haben. Und da waren also 5 friedlich auf einen Haufen.
Dankeschön. Ja, und ich dachte, das passt tatsächlich zu dem, was ich heute predigen will. Und deswegen habe ich Juppi gebeten, das nochmal zu erzählen. Ob ich jetzt eine Predigt über Vögel halten? Das stimmt natürlich nicht, aber... Ich glaube, ihr werdet nachher sehen, dass das tatsächlich in irgendeiner Weise zusammenpasst. Guck mir nicht auf den Zettel drauf. Böser Mensch. Er liest jetzt alle Witze und dann erzählt er die Pointen, bevor ich irgendwie da angekommen bin. Und dann schäme ich mich. Ich habe letztes Mal, als ich hier war, über einen Wert gepredigt, nämlich über Treue. Davor hat Wolfgang auch über einen Wert gepredigt, nämlich auch über Treue. Und ich möchte heute noch über einen weiteren Wert predigen. Ich will es nicht sagen, nee, nicht treu. Ich bleibe meinem Thema nicht treu und werde über was anderes predigen. Ich weiß nicht, ob das eine Predigtreihe wird. So manchmal fügt Gott ja Sachen zusammen, mit denen man gar nicht rechnet. Aber also ist jedenfalls nicht geplant, dass es eine Predigtreihe wird. Ich glaube, dass es super wichtig ist, Werte zu haben und dass es auch wichtig ist, nach Werten zu leben. Wir sind ja keine Fans davon, gesetzlich zu sein und Sachen zu machen, bloß weil es irgendwie eine Regel dazu gibt. Aber wenn man etwas verinnerlicht hat und verinnerlicht hat, dass etwas richtig ist und man dann danach lebt, dann ist das was völlig anderes als gesetzlich zu sein. Und das wird vielleicht die gleichen Ergebnisse hervorbringen, aber es ist auf jeden Fall besser und angenehmer, wenn man einfach gute, jesusmäßige Werte verinnerlicht hat und dann danach lebt. So als Beispiel, wenn du den Wert Pünktlichkeit hast, dann wirst du nicht zu spät kommen. Und es ist was völlig anderes, als wenn du Pünktlichkeit als Gesetzlichkeit hast und dir immer gesagt worden ist, du darfst nicht zu spät kommen und du siehst das eigentlich überhaupt nicht ein und du hast gar keinen Bock da drauf und quälst dich jedes Mal, dass du pünktlich zur Arbeit bist oder pünktlich zu irgendwelchen Terminen da bist, aber irgendwie es macht dir gar keinen Spaß und das ist nicht irgendwie in dir verankert, dann ist das super anstrengend. Aber wenn du Pünktlichkeit als Wert hast und wenn du weißt, dass Pünktlichkeit die Höflichkeit der Könige ist, wie man im Volksmund so sagt, hört, hört, das ist cool, ne? Habe ich mir gerade ausgedacht und an dem Volksmund untergeschoben. Aber wenn man das weiß, dann ist es leicht, pünktlich zu sein und man hat vielleicht das gleiche Ergebnis wie jemand, der es aus Gesetzlichkeit macht, aber es ist ganz anders. Und ich möchte heute über einen Wert predigen, der nicht in der Bibel drin steht, der aber, glaube ich, absolut biblisch ist, nämlich über tolles deutsches Wort oder tolles neues Wort, Solidarität. Solidarität. Ist keine politische Predigt, auch wenn da vielleicht das ein oder andere politische Beispiel drin vorkommt, aber ich hoffe, dass ihr das nicht so versteht, als dass das irgendwie politisch wäre. Ich habe eine ganz coole Definition gefunden von Solidarität. Ich dachte mir, ich will mal ein bisschen gebildet wirken und habe deswegen bei Wikipedia nachgelesen. Und bei Wikipedia steht Folgendes. Solidarität bezeichnet vor allem als Grundprinzip des menschlichen Zusammenlebens ein Gefühl von Individuen und Gruppen zusammenzugehören. Dies äußert sich in gegenseitiger Hilfe und dem Eintreten füreinander. Solidarität kann sich von einer familiären Kleingruppe bis zu Staaten und Staatsgemeinschaften erstrecken. Ja, toll. Das ist der Lernvers für diese Woche. Wenn ihr nächste Woche in Gottesdienst kommt, dann wird jemand da an der Tür stehen und wird euch fragen, was ist Solidarität? Und dann musst du das genau wörtlich aufsagen können, dann kommst du rein. Und wenn nicht, dann eher nicht. Ich würde selber nicht reinkommen, aber ich habe es ja zum Glück hier auf dem Zettel. Und ich werde mir das auch noch auf den Unterarm tätowieren, dann kann ich das dann rechtzeitig immer ablesen und muss das nicht so im Kopf haben. Also Solidarität, es geht halt einfach wieder darum, dass man ja, sich zusammen solidarisch erklärt. Also dass man ein Gefühl der Zusammengehörigkeit hat und nicht in dauernder Trennung voneinander lebt, sondern dass man sagt, wir gehören zusammen, wir treten füreinander ein, wir stehen füreinander ein und nicht nur für uns hier in unserer kleinen Jesus-Freaks-Familie, sondern wir wollen auch für andere Leute einstehen, wir wollen auch für andere Leute eintreten, wir erklären uns auch mit denen solidarisch. Solidarität hat also etwas mit Einheit zu tun und es hat etwas mit Liebe untereinander zu tun. Und das sind beides Begriffe, die tauchen sehr wohl in der Bibel auf und die sind auch für unser christliches Leben einfach wichtig. Also es geht letzten Endes irgendwie um Einheit und um Liebe, dass man andere Leute nicht hängen lässt, weil man so sehr von der Liebe Christi vielleicht getrieben ist oder auch von der eigenen Liebe getrieben ist, dass man das nicht kann. Dass man jemand ist, der hilfsbereit ist, der bereit ist, irgendwie anderen Leuten zu helfen, wenn sie Probleme haben, der nicht nur sich selber sieht, sondern der auch andere Leute sieht, gerade irgendwie auch Leute oder was Größeres als Leute, denen es schlecht geht und bereit ist, irgendwie dafür zu beten und dafür einzutreten und sich hinein zu investieren, dass es solchen Menschen besser geht. Das ist alles Solidarität. Und ich bin auf diese Predigt gekommen mit einem total merkwürdigen Beispiel. Ich bin vor 2 Wochen bin ich zu Martin und Rahel gefahren und im Auto kam mir auf einmal fast wörtlich diese Predigt. Ich hätte das danach wieder vergessen, weil wir nämlich dann auf der Wii Boxen gespielt haben und das hat mich also so sehr in Bann gezogen, dass ich auch nachher noch Muskelkater hatte im linken Arm oder im rechten, das war irgendwie so meine Schlaghand und dann hätte ich das fast wieder vergessen, aber dann fiel mir das auf dem Freakstock wieder ein, irgendwie, dass ja diese ganze Predigt da war und ich dachte mir, gut Storch, du musst auf jeden Fall darüber predigen, das war irgendwie so deutlich, mir das ist so klar gekommen, das geht nicht anders. Es gibt zwei, wahrscheinlich mehr, aber zwei große Umweltorganisationen. Beide arbeiten global, beide haben super viele Mitglieder, beide haben das gleiche Ziel, nämlich die Erhaltung der Umwelt. Und früher hat mich das nicht besonders interessiert, also gerade Umwelt war überhaupt nicht so mein Thema, irgendwie bis ich Christ geworden bin, dann irgendwann drehte sich das und ich kriegte auf einmal auch Liebe zur Schöpfung zusammen mit Liebe zum Schöpfer. Aber früher hat mich das überhaupt nicht interessiert und trotzdem kannte ich beide Umweltorganisationen schon, weil dauernd in der Zeitung was darüber gestanden hat und weil Werbung irgendwie nach Hause gekommen ist. Und das sind also so zwei Organisationen, die mich irgendwie schon mein ganzes Leben begleiten. Und obwohl beide Organisationen eigentlich das gleiche Ziel haben, sind sie doch in der Wahl ihrer Mittel total unterschiedlich. Und die mich am ersten interessiert und so ein bisschen auch fasziniert hat, war Greenpeace. Kennt ihr bestimmt alle irgendwie Greenpeace, total bekannt für super schräge Aktionen. Alles total publikumswirksam, man liest dauernd in den Medien was von ihnen, man sieht dauernd was im Fernsehen, zuletzt irgendwie auf dem G8-Gipfel, habt ihr vielleicht noch so vor Augen diese Bilder, wie die mit so einem Gummiboot da versucht haben, diese Sperrzone zu durchbrechen und dann der Bundesgrenzschutz mit seinem Boot da drüber gefahren ist über das Boot und das sah alles mir total gewalttätig auf und viele Leute haben mitgefiebert und die einen haben für die Grenzschützer gebetet, die anderen haben für die Greenpeace-Leute gebetet und man hat sich gefragt, wer wird jetzt untergehen, wer wird ertrinken? Und am Ende war dann aus der Spesen nichts gewesen. Alle haben es überlebt irgendwie und sie sind nicht durchgekommen. Oder damals in den 80ern muss das gewesen sein. Da haben wir alle Lindenstraße geguckt. Ihr wahrscheinlich nicht, aber doch, ihr auch, genau. Und da war dieser eine Typ, da war, glaube ich, der Sohn von Frau Beimer. Benny hieß der. Und der war auch bei Greenpeace, oder? Genau, der musste Tofu essen, der Arme. Aber es gab auf jeden Fall, da haben die sich auch an Bohrplattformen gekettet und an Kühltürme und so. Und dauernd irgendwie solche total krassen Organisationen, total krassen Aktionen. Und ich habe damals gesagt, schade, dass mich Umweltschutz nicht interessiert, weil ich hätte auch Bock irgendwie auf solche Sachen da, weil das immer alles total spannend ausgesehen hat. Also es gibt irgendwie diese einen Umweltschützer, die sind total schrill und laut, um das mal so mit unseren Worten zu umschreiben. Und die werden sicherlich auch vieles bewirken, Aber eigentlich überall, wo Greenpeace auftaucht und wo irgendwie so krasse Aktionen passieren, taucht es in den Medien meistens etwas negativ auf, außer so in der linken Presse, die Taz ist wahrscheinlich immer total begeistert, aber so in den anderen Medien irgendwie, da ist immer so, ach man, irgendwie Greenpeace wieder zugeschlagen und man redet von Ökoterrorismus und viele Leute sind total unzufrieden damit und verdrehen die Augen, wie wenn bloß irgendwie das Gespräch darauf kommt. Und dann gibt's so diese andere Organisation, die ist viel, viel entspannter. Das ist der WWF. Kennt ihr auch, oder? Was heißt das noch auf ausgeschrieben? Okay, ihr kennt das alles. Westdeutsches Werbefernsehen. Und ich muss gestehen, mit dem WWF kenne ich mich ein bisschen besser aus, weil da bin ich sogar Mitglied drin. Ja, Leute. Irgendwann bin ich mit dem ICE nach Hannover gefahren und da musste ich stehen, irgendwie waren alle Plätze besetzt und ich stand dann so in der Tür und dann war dann dieses Foto von diesem total traurigen Orang-Utan. Und dann haben wir für 5 € im Monat können sie die Säge stoppen. Und da habe ich gedacht, ja meine Güte, ey, das muss ich machen. Ey. Ich habe mich zu Tränen gerührt und ich kann ja an sowas echt nicht vorbeigehen. Und dann dachte ich, okay Storch, du wirst Mitglied. Und es hat sich auch... Das hat sich auch voll rentiert, weil seitdem kommen irgendwie alle 2 Monate kommen die Zeitschriften von denen und da sind immer total süße Tierbilder drin. Und da liegt so die ein oder andere von denen liegt dann auch bei uns so wie am Ehebett. Und im Winter wärme ich mich dann immer an den warmen Bildern. Ja, das ist schön. Und der... Nein, die Säge geht nicht weiter. Ich habe die gestoppt mit 5 € im Monat. Habe ich die Säge gestoppt. Das ist wieder so eine Comedy-Nummer. Eigentlich sollte das eine Predigt werden. Es war immer jemand hier und der ist dann wieder gegangen und meint, das wäre ihm zu Monty Python-mäßig. Da hat er Wolfgang gepredigt. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt wirklich nicht. Ich habe gepredigt. Und und der WWF ist wesentlich sanfter in der Wahl seiner Methoden. Wenn ich nochmal einen anderen Job haben will, werde ich Comedian. Komödiant, wie das früher hieß. Also der WWF ist viel entspannter so in seinen Methoden. Die haben die Statistiken, die organisieren Ökotourismus, Reisen, die machen irgendwie nette Werbungen, die treffen sich mit Regierungsvertretern und setzen sich denen an einen runden Tisch und fragen, hey Leute, wie sieht's aus, wie können wir euch helfen? Die sind überall in der Welt irgendwie sehr politisch auch irgendwie engagiert und versuchen so Tierschutzzonen und sowas einzurichten. Und die sind irgendwie so everybody's darling, habe ich so das Gefühl. Die letzte WWF-Zeitung-Ausgabe ging natürlich sehr um China wegen der Olympischen Spiele. Und da waren super viele wieder von, die reden natürlich, was da alles schiefläuft. Und 60 der 20 smogreichsten Städte liegen immer noch in China. Aber es ging auch sehr viel darüber, was gemacht wird und wo schon irgendwie Fortschritte gemacht worden sind. Und es war überhaupt nicht nur alles so negativ, sondern es war irgendwie auch sehr hoffnungsvoll und einiges Positives da drin. Und insgesamt, also die Berichterstattung ist immer irgendwie völlig anders, irgendwie als sie bei Greenpeace ist. Und ich habe euch das deshalb so ausführlich erzählt, um euch zu unterhalten natürlich auf der einen Seite, um dieser Predigt noch ein paar lustige Aspekte zu geben. Aber auch, weil es total zu mir gesprochen hat, als ich auf diese Idee gekommen bin in meinem Auto und mir so klar geworden ist, dass es auch für uns als Christen und irgendwie gerade für Gemeinde, dass es auch irgendwie so diese beiden Möglichkeiten gibt, mit der Welt umzugehen und mit dem Evangelium umzugehen, nämlich auf die laute, aggressive, schrille, schräge, bizarre Schiene Und eigentlich will niemand dann was mit einem zu tun haben. Oder aber man kann es irgendwie auf eine entspanntere Schiene machen und kann irgendwie sich solidarisieren und kann sagen, hey, die Probleme, die wir hier als Stadt haben, das sind irgendwie auch unsere Probleme. Es sind nicht bloß wie die Probleme von diesen und jenen Leuten, sondern wir sitzen mit im selben Boot und wir würden gerne irgendwie verhandeln und würden gerne wieder darüber reden, was für einen Beitrag wir leisten können, dass einige Probleme weggehen. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich älter werde oder ob es irgendwie daran liegt, dass ich einfach irgendwie auch mehr Erfahrung habe. Aber früher war ich immer irgendwie so auf dem Trip, ich möchte gerne richtig krasse Aktionen für den Herrn machen. Ich möchte gerne Sachen machen, die total auffallen. Ich mag das, wenn man dann nachher in die Zeitung kommt. Ich fand das irgendwie auch gut, wenn man vielleicht ein bisschen schlechte Presse kriegt. Und die Hauptsache, wie die Leute reden endlich mal darüber. Und es ging mir immer ran, das Evangelium irgendwie reinzubringen in diese Stadt und möglichst Sachen zu machen, die auffallen. Und so im Laufe der Zeit habe ich festgestellt, dass das gar nicht unbedingt das ist, was am meisten Erfolg hat, sondern dass es ganz oft irgendwie dazu führt, dass man uns als Christen auch bloß irgendwie seltsam anguckt und dass viele nichts mit uns anfangen können. Und dass es vielleicht manchmal irgendwie besser wäre, statt auf diese Weise aufzutreten, dass man sich irgendwie mit Leuten an den Tisch setzt, dass man sich solidarisiert, dass man sich für Probleme interessiert und dass man nachhaltig daran arbeitet, dass sich Dinge in unserem Umfeld zum Positiven entwickeln und entsprechend verbessern. Und je mehr ich das so beobachte, habe ich irgendwie das Gefühl, dass wir Christen irgendwie ganz oft irgendwie so wahrgenommen werden, wie Leute, die einfach nur völlig seltsam sind. Und so ein Schlüssel für mich war, als Haso hier sein Seminar gemacht hat, das war irgendwie vor weiß nicht, 2 Monaten oder sowas, hat irgendwie darüber gepredigt oder ein Seminar gemacht über in der Stadt sein. Und irgendwann hat er so einen Satz gesagt, der mich echt ein bisschen getroffen hat. Und er hat gesagt, irgendwie, wir Christen werden meistens in der Stadt irgendwie bloß wahrgenommen, wenn wir meckern oder wenn wir Geld wollen. Und ich dachte mir so, wow, ja, das stimmt. Christen sind meistens irgendwie ziemlich gut irgendwie da drin zu sagen, dass es ja auch irgendwie gar kein Wunder ist und wie das alles so schlecht läuft, weil ja die Stadt irgendwie auch ein totaler Sündenpfuhl ist, in der wir leben und irgendwie kein Wunder, wie das Gott sich irgendwie schon längst abgewandt hat irgendwie von Remscheid und Düsseldorf und was weiß ich was nicht allem, weil da gibt's irgendwie so und so viele Pornokinos und so viele Trinkhallen und so viele Diskotheken und Tätowierläden und überhaupt Sünde nimmt irgendwie total Überhand und dann ist das ja kein Wunder, wie das alles passiert. Aber es gibt total wenige Christen, oder jedenfalls werden wir wenig so wahrgenommen, die sagen, hey, die Probleme unserer Stadt liegen uns auch am Herzen und wir würden super gerne irgendwie einen Beitrag leisten. Und was können wir eigentlich machen, damit Dinge in unserem Land und in unserem Umfeld besser laufen und sich nicht weiter so entwickeln? Und ich glaube, dass es wesentlich Jesus-mäßiger eigentlich ist, als mit dem Finger zu zeigen und einfach nur Jesus und Evangelium zu schreien. Ich glaube, wesentlich Jesus-mäßiger ist es, sich zu solidarisieren und zu sagen, die Probleme des Landes, der Stadt, in der wir leben, das sind doch unsere Probleme und wir wollen irgendwie einen Beitrag leisten. Wir wollen irgendwie mithelfen, dass Jesus es verändern kann. Wir wollen irgendwie gucken, was wir im Geistlichen machen können, aber auch was wir im Praktischen machen können, damit Dinge nicht so weiterlaufen, wie wir sind, sondern wir wollen irgendwie diesen Unterschied machen, von dem wir immer wieder reden. Wir wollen irgendwie Leute sein, die dazu beitragen, dass sich wirklich etwas ändert. Und ich habe vor Jahren mal eine Geschichte gehört von Ingolf Elzel, der auch irgendwie mich total inspiriert hat. Ich habe vielleicht 5 Predigten von ihm gehört, irgendwie, und bei die habe ich kann mich an jede von denen erinnern und irgendwie jede hat was ausgelöst bei mir. Und er erzählt in einer Geschichte, dass er in einer Stadt wohnt, die Tostedt heißt. Und das kommt von Tod, also es heißt wohl irgendwie Todstadt, kam irgendwie aus dem Mittelalter dieser Name. Und er sagte, dass Tostedt eine abenteuerlich hohe Selbstmordrate hat. Also wohl schon irgendwie für deutsche Verhältnisse weit über dem statistischen Mittel liegend. Und dass er sich irgendwann mit den Stadtvätern und Bürgermeistern so getroffen hat und gefragt hat, was können wir dieser Stadt eigentlich Gutes tun? Und dann kam so die Antwort, ja, wir haben halt Probleme mit dieser Selbstmordrate. Und er hat gesagt, okay, wir kümmern uns darum. Und dann haben sie sich als Gemeinde drangesetzt und haben gebetet und gebetet und gebetet und gebetet. Und nachdem sie eine ganze Weile dafür gebetet haben, ist die Selbstmordrate ganz deutlich zurückgegangen. Und das fand ich total gut. Da denke ich nicht gerade jede Woche dran, aber immer wieder mal, wie denke ich da dran, wie cool das ist und wie das Christen das Klima in einer Stadt so stark verändern können, dass sich irgendwie selbst solche Sachen zurückentwickeln. Oder wie cool ist das, wenn wir als Christen so sehr da sind, dass die Kriminalitätsstatistiken sich dadurch verändern. Und nicht, dass sie hochgehen, sondern im Gegenteil, dass sie runtergehen. Und wie gut ist das, wenn man unseren positiven Einfluss sogar schon wie richtig zahlenmäßig messen kann. Und ich meine, dass der erste Schritt irgendwie dazu ist, aufzuhören, nur in die fromme Welt reinzugucken und immer leichte biblische Antworten bei der Hand zu haben, sondern einfach mal zu sagen, wir wollen uns darauf einlassen. Wir wollen mit offenen Augen durch die Welt gehen. Wir wollen gucken, was es für Probleme gibt. Und wir wollen schauen, was man mit Jesu Hilfe dagegen machen kann. Und wir wollen kein Teil mehr des Problems sein, indem wir nur rummeckern, sondern wir wollen gerne wie ein Teil der Lösung sein, indem wir Jesus fragen, was wir machen können, um unser Umfeld umzukrempeln. Um die Stadt, in der wir leben und das Land, in dem wir leben, so sehr zu verändern, dass Gottes Reich wirklich Segensspuren darin hinterlässt und es nichts mehr so ist wie vorher, nachdem wir uns einiger Sachen angenommen haben. Ich habe eine Bibelstelle irgendwie dazu, war gar nicht leicht zu finden, also weil Gott mir keine gesagt hatte. Ich habe dann noch mal eine Weile drüber nachgedacht und gebetet und ich dachte an Lukas 11 und da heißt es Folgendes. Es geschah, als er an einem Ort war und betete, da sprach, als er aufhörte, einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Er sprach aber zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht, Vater, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, unser nötiges Brot gib uns täglich und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir selbst vergeben jedem, der uns schuldig ist und führe uns nicht in Versuchung. Und er sprach zu ihnen, wer von euch wird einen Freund haben und wird in Mitternacht zu ihm gehen und ihm sagen, Freund, leihe mir drei Brote, da mein Freund von der Reise bei mir angekommen ist und ich nichts habe, was ich ihm vorsetzen soll. Und jener würde ihn antworten und sagen, mach mir keine Mühe, die Tür ist schon geschlossen, meine Kinder sind bei mir im Bett, ich kann nicht aufstehen und dir geben. Ich sage euch, wenn er auch nicht aufstehen und ihm geben wird, weil er sein Freund ist, so wird er wenigstens um seiner Unverschämtheit willen aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. Und das, was Jesus da anspricht, das ist ja ein Gleichnis, das ist total bekannt. Und das ist so eine Marschrichtung, die er uns mitgegeben hat. Nämlich, wenn irgendwo Not ist und wir haben die Möglichkeit, etwas dagegen zu tun, dass wir uns dem nicht verschließen. Dass wir nicht sagen, tut mir leid, Leute, die Tür ist bereits zu. Ich habe schon keine Lust mehr, jetzt aufzustehen. Es ist gerade irgendwie so schön muckelig hier. Und komm morgen nochmal wieder. Sondern dass die Gemeinde etwas ist, was auf die Nöte der Umwelt anders reagiert. Und dass wir sagen, okay, wir sehen irgendwie die Probleme, die da sind. Und wir können was dagegen machen und wir wollen etwas dagegen machen. Und Jesus bringt auf komische Weise Gebet und das Praktische zusammen. Das scheint wirklich eine Sache gewesen zu sein. Er hat gebetet, seine Jünger kommen zu ihm und sagen, meine Güte, so wie du betest, das will ich auch können. Und erklär mir das mal. Und er verliert ein paar Worte über Gebet. Und dann sagt er ihnen, aber es muss auch praktisch werden. Es reicht nicht, irgendwie nur zu beten, sondern wenn dein Freund nachts kommt, dann ist ganz klar, du machst ihm die Tür auf. Und er sagt irgendwie, genauso wie wir es für Sachen beten, genauso müssen wir auch Hand anlegen und müssen etwas tun. Und diese Predigt ist nicht in erster Linie jetzt für Leute, die sowieso schon super motiviert sind. Und sowieso schon überall, also so, ja, William Booth hat das mal gesagt, so Gründer der Heilsarmee, er hat mal gesagt, wenn du jemanden siehst, der ein Loch im Schuh hat, dann muss es dich ziehen. Und diese Predigt ist nicht irgendwie für Leute, die es immer schon zieht, wenn sie jemanden sieht, der ein Loch im Schuh hat und die sofort irgendwie was dagegen machen wollen, sondern ich predige eher irgendwie zu Leuten, die so eine andere Einstellung haben und die sich zurückziehen in die fromme Welt und die sich nur um ihre eigene kleine Welt drehen. Und die genau wissen irgendwie, dass die Welt da draußen irgendwie sowieso vor die Hunde geht und deswegen überhaupt nicht schockiert darüber sind, wenn Sachen einfach schlecht laufen und die vielleicht schon so eine gewisse zynische Haltung entwickelt haben gegenüber Problemen. Die Leute, die immer alles besser wissen, aber niemals mit Hand anlegen. Und die Leute, die genauso wahrgenommen werden, wie Haso das gesagt hat, dass man sie nur mitkriegt, wenn sie am Meckern sind oder wenn sie gerade Geld brauchen für irgendein komisches Projekt. Und ich möchte einfach solche Leute erreichen und weiß nicht, vielleicht ist heute Abend jemand hier irgendwie und du hörst das, dann möchte ich dich einfach bitten, irgendwie änder dein Herz da. Und hör auf, irgendwie so zu leben und werde jemand, der solidarischer ist. Werd jemand, der in der Liebe Gottes unterwegs ist und der sagt irgendwie, ich möchte irgendwie meinen Beitrag dazu leisten, dass es um mich herum besser wird. Und letzten Endes fängt Veränderung ja genau da an, nämlich da, wo man beginnt, sein Denken zu ändern. Und wo man vielleicht nicht irgendwie beim nächsten Mal sagt, so ja, das habe ich immer gewusst, das ist ja klar, dass das so kommt, sondern sich lieber auf die Zunge beißt, sich eines Kommentares enthält und stattdessen wieder dafür betet, dass Jesus etwas ändert. Dass Gott irgendwie etwas tut, irgendwie um einer Not zu begegnen. Und dann vielleicht irgendwie in einem nächsten Schritt, wie wenn das irgendwann möglich ist, selber etwas dagegen tun. Nicht mehr irgendwie an jedem Obdachlosen vorbeigehen und sagen, so ja, selbst schuld, hätte ja arbeiten gehen können, sondern sich vielleicht auch mal hinsetzen und mitreden. Vielleicht mal irgendwie zum Essen einladen. Vielleicht mal irgendwie einfach nur eine Flasche Mineralwasser hinstellen oder sonst irgendwie etwas machen. Vielleicht sich in sonst irgendeiner Weise engagieren. Irgendwie bei der Tafel mitarbeiten oder bei irgendwelchen anderen irgendwie Sozialeinrichtungen. Da sind immer irgendwie Plätze frei. Und ich glaube, dass eigentlich gerade da Christen irgendwie am allernötigsten gebraucht werden. Ich finde es eigentlich irgendwie sehr schade, irgendwie, dass so die meisten Sachen, die im sozialen Bereich laufen, die laufen irgendwie ohne uns. Und während wir irgendwelche komischen Aktionen machen und Weihnachtsmänner kreuzigen oder Osterhasen verbrennen oder sonst was und meinen, dass wir damit auf irgendetwas aufmerksam machen, obwohl es überhaupt keinen interessiert, ich glaube, währenddessen wären wir oft viel, viel besser beraten, wenn wir da wären, wo wirklich Not am Mann ist und wenn wir da mit Jesus hingehen und die Kraft des Evangeliums da wirksam werden lassen. Und es gibt irgendwie so viele Möglichkeiten, das zu tun. Und es ist so ein Traum, den ich von Gemeinde habe. Also es ist irgendwie ganz komisch. Also ich habe so ein Bild von Gemeinde, das ich noch nirgendwo gesehen habe, dass ich nicht weiß, ob es irgendwo auf der Welt realisiert ist, aber von dem ich echt weiß, dass ich bereit wäre, dafür mein Leben einzusetzen, dass das irgendwann an den Start kommt. Aber so einer meiner Träume irgendwie von Gemeinde ist, dass Gemeinde wie so angesehen ist in der Stadt, bei den Sündern, dass Leute irgendwie kommen, irgendwie vielleicht von der Stadtverwaltung oder anderen Gremien und sagen, hey, wir haben dieses und jenes Problem. Wie könnt ihr als Christen uns dabei helfen? Und wir dann sagen so, ja, keine Ahnung, was wir machen können. Wir können auf jeden Fall schon mal beten und dann anfangen zu beten und Dinge verändern sich, unser Herz verändert sich und es fängt irgendwie etwas an, in Bewegung zu kommen und zu fließen und die Stadt wird verändert an dem Punkt oder einzelne Leben werden wenigstens verändert an dem Punkt. Aber so oft irgendwie erlebe ich es irgendwie, dass eigentlich mit uns keiner reden will, weil wir die komischen Leute sind. Und weil wir immer ganz schnell irgendwie damit bei der Hand sind, auf Sünden zu zeigen, wie von anderen Leuten. Und das ist irgendwie das, wie wir einfach gesehen werden. Christen sind die Leute, die schwule Scheiße finden, die gegen Sex vor der Ehe sind, die gegen Steuerhinterziehung und alles andere sind, was irgendwie Spaß macht und normal ist irgendwie in der Welt. Und die Leute, die einem irgendwie alles verleiden, die einem alles vermiesen. Sind die Leute, die irgendwie mit Plakaten vorm Kino stehen, wenn irgendwie Narnia anläuft, weil da irgendwie aus eine Disney-Produktion ist, obwohl es eigentlich ein christlicher Film ist. Und wir halt immer irgendwie auf diese Weise. Und ich sage nicht irgendwie, dass wir nicht gegen Sünde sein sollten. Ich meine nur, dass es irgendwie komisch ist, dass wir so viel Zeit irgendwie damit verbringen, göttliche Lebensregeln Leuten aufdrängen zu wollen, die überhaupt nicht mit Jesus leben und für die das überhaupt keinen Sinn macht. Während Jesus eigentlich genau das Gegenteil gemacht hat. Nämlich durch die Gegend ziehen, Kranke heilen, irgendwie ganz egal, irgendwie ob die jetzt schon an ihn als Messias geglaubt haben oder eben nicht. Leuten was zu essen geben, indem er da irgendwie 5000 Leute satt gemacht hat mit irgendwie so einer Handvoll Essen und eigentlich immer bloß diese Liebe Gottes demonstriert hat. Und ich glaube, dass es etwas ist, wie Gott sich selber irgendwie Gemeinde vorstellt, nämlich dass man seine Liebe in uns so stark sehen kann, indem wir immer wieder Leuten helfen, indem wir bekannt sind wie als Leute, die sogar eine übernatürliche Dimension von Hilfe haben. Und wenn das irgendwann mal passiert ist, weißt du, wenn wir Leuten mit der Liebe Gottes gedient haben, dann wird es automatisch kommen, dass die sich auch dafür interessieren, Sachen aus ihrem Leben rauszuschmeißen, die sie von Christus trennen. Und dann wird es automatisch passieren, dass sie irgendwie keinen Bock mehr haben auf die eine oder andere Drogensucht. Dass sie vielleicht irgendwie keinen Bock mehr haben, ihr Geld irgendwie mit dem Pornokino zu verdienen und das Ding einfach zumachen. Dass sie irgendwie andere Sünden einfach irgendwie sein lassen, weil kein Interesse mehr da dran ist. Und ich glaube, wenn wir in so einen Modus reinkommen würden als Gemeinde und als einzelne Christen, dann wäre es wesentlich leichter, unsere Städte zu erreichen und wirklich etwas Jesusmäßiges in diesem Land an den Start zu bringen. Amen. Ich würde gerne noch dafür beten. Herr Jesus, du weißt, dass es mir nullstens um Politik geht, Herr. Gott, du weißt, dass es mir echt nur um dein Reich geht. Gott, und so bete ich mir, dass du es aus jedem Herzen hier rausholst, wenn das irgendjemand als ein politisches Statement verstanden hat oder als irgendeine politische Aussage. Herr, ich bitte dich, dass du uns einfach dein Reich groß und wichtig machst, Herr. Gott, ich bitte dich, dass du uns so eine Liebe zu Menschen gibst, und dass jeder um uns herum uns das einfach abspüren kann, dass es uns um ihn geht. Gott, ich bitte dich, dass die Leute um uns herum sich nicht mehr irgendwie von Christen abgelehnt und abgestoßen vielleicht fühlen. Gott, dass sie nicht mehr irgendwie das Gefühl haben, dass sie nur Bekehrungsopfer sind oder dass wir uns sonst eigentlich gar nicht für sie interessieren. Gott, und ich bitte dich, dass du eine wirkliche Liebe in unsere Herzen reingibst und auch in unsere ganze Gemeinde reingibst. Gott, und ich bete, dass diese Gemeinde und jeder wieder zu uns gehört und auch jeder andere, der offen ist dafür. Gott, dass wir nicht mehr Teil des Problems sind, sondern dass wir wirklich anfangen, Teil der Lösung zu werden. Gott, ich bete dafür, dass man Christen überall trifft. Gott, ich danke dir für die vielen Leute, die bei uns schon im Beruf auch wirklich für dich strahlen. Aber ich bitte dich, dass es normal wird, irgendwie in allen weltlichen Einrichtungen Christen zu treffen. Ja, und ich bitte dich, dass wir einen Beitrag dazu leisten, und dass unsere Stadt hier verändert wird. Aber nicht nur unsere Stadt Remscheid, hier sind auch Leute aus anderen Städten. Ich bete mir, dass es bei ihnen genau das Gleiche ist. Gott, ich bete mir, dass du uns hilfst, in der Kraft des Evangeliums unsere Städte zu verändern. Gott, ich bitte dich, dass wir es reihenweise erleben, dass Leute, die noch nicht an dich glauben, geheilt werden. Ich bitte dich, dass es normal wird, wenn wir das Ungläubige hören, dass du mit ihnen redest. Gott, ich bitte dich, dass man deine Liebe an uns erkennen kann, dass wir Leute sind, die super barmherzig sind, die stark sind in Nächstenliebe. Und dass selbst wenn wir ganz normale Sachen machen, dass man einfach deine Liebe an uns erkennen kann. Gott, und ich bete, dass du alle den Zynismus aus uns rausholst. Ich bete, dass wir nicht selbst, nicht besserwisserisch sind. Gott, ich bete, dass wir uns nicht irgendwie auf irgendwelche hohlen Theologien zurückziehen und sagen, dass ja klar ist, dass in der Endzeit alles schlimmer wird oder so. Gott, sondern dass wir diese Zeit nutzen, in der wir leben, um deine Botschaft zu verbreiten in Wort und Tat und deine Liebe und das Volk zu bringen. In Jesu Namen bitte ich dich das. Amen.